Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Was tun, wenn der Tatort zum Tatort wird? Darum geht's gleich bei uns. Konkreter um einen Fall, in dem nur sehr, sehr wenige Frauen vorkommen. Bei den Tatort-Drehbuchautorinnen ist es nämlich nun zu einer Zahl, die mich doch sehr überrascht hat. 6,1%. Diese Zahl, die kommt von der Schauspielerin Belinde Ruth-Stieve, die sich auch empirisch vieles anguckt in Film und Fernsehen, nämlich dann, wenn es darum geht, wie ist die Beteiligung von Frauen. 6,1%, das ist der Anteil an Drehbuchautorinnen aller Tatort- und Polizeiruf 110-Folgen aus dem Jahr 2018. Unter anderem in dieser Folge haben sich Drehbuchautorinnen zusammengeschlossen, und zwar in der Initiative Tatort Drehbuch. Sie haben am vergangenen Samstag einen Brief veröffentlicht, adressiert an ARD-Verantwortliche, und sie plädieren in diesem Brief für mehr Diversität beim Tatort und beim Polizeiruf. Über die Beweggründe, Hintergründe und die Forderung habe ich mit Maike Haug gesprochen. Sie ist bei der Initiative dabei und sie hat vor 8 Jahren einen Tatort geschrieben. Tag, Frau Haug.
Hallo, Herr Grampes.
Wie erklären Sie sich denn die offensichtlich miserable Quote an Drehbuchautorinnen in Tatort und Polizeiruf?
Ja, da haben wir uns viel Gedanken drüber gemacht. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein strukturelles Problem. Und zwar ist es, denken wir so, dass es sehr tief verwurzelte Stereotypisierungen gibt, auch eben bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Und dass die dazu führen, dass in einem Milieu, was potenziell angstbestimmt ist, also wo ein großer Druck herrscht auf gerade auf ein Format wie den Tatort, Frauen tatsächlich immer noch als Risiko angesehen werden.
Meinen Sie das mit Stereotypisierung?
Das ist ein Faktor, ganz sicherlich, ja, dass Frauen hier dann weniger angefragt werden oder in kreativen Schlüsselpositionen nur am Rande auftauchen.
Aber Frauen als großes Risiko für was?
Als Risiko, den Erfolg nicht zu gewährleisten. Also Frauen wird weniger starke Durchsetzungskraft zugeschrieben, ganz häufig. Und dann ist es eben so, dass es generell eine Risikoaversion gibt bei den Sendeanstalten und die Risikoaversion ist eine Folge von diesen Stereotypenstrukturen oder stereotypisierenden Strukturen. Und so setzen Entscheider eben oft auf die Kreativen, die schon eine gute Quote erreicht haben. Und so führt es dazu, dass Menschen, die bereits gute Quoten erzielt haben, Zuschauerquoten, wieder beauftragt werden und andere, die vielleicht aktuell eine viel bessere Leistung erbringen würden, gar nicht berücksichtigt werden.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wie Sie zu diesem Gedanken der Stereotypisierung kommen, also zu dem, was dahinter steckt, eine beispielhafte Szene, eine Situation?
Ja, ich denke, dass es tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass wir immer noch, dass teilweise sogar unbewusste Prozesse sind, dass wir Frauen andere Dinge zutrauen oder Dinge nicht zutrauen, die wir Männern zutrauen. Ich weiß von vielen Kolleginnen, und es ist mir selbst auch passiert, dass wir zum Beispiel, als wir schwanger waren, Aufträge weggenommen bekommen haben. Also weil uns dann nicht mehr zugetraut wurde, in Familie und Beruf zusammenzubringen.
Aufträge, die schon erteilt waren.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite wollte ich gerade fragen, sind Sie nicht ein Gegenbeleg auch, weil Sie ja in dem Feld schon tätig waren?
Ja, ich habe sozusagen bewiesen, dass es möglich ist. Ich bin tatsächlich mit meinem zahnenden Kind, was noch gestillt wurde, zu Drehbuchbesprechungen gefahren, zu der Produktionsfirma und zu der Redaktion und habe sozusagen im Wochenbett einen Tatort geschrieben, der auch eine sehr gute Quote erzielt hat.
Ich würde gerne bei der Quote noch ein bisschen bleiben. Der Verein Pro Quote Film setzt sich ja für die Erhöhung des Frauenanteils in allen Bereichen der Filmproduktion ein. Wieso denn hier bisher offensichtlich erfolglos?
Naja, weil das sehr feste Strukturen sind und weil auch die Notwendigkeit oder die Dringlichkeit scheinbar ignoriert wurde bisher. Wir hatten ja schon Anfang des Jahres einen Brandbrief geschrieben an die Verantwortlichen bei der ARD und die Reaktion, die war maximal ausweichend und konsequenzlos. Es gibt zwar das Bekenntnis, man will Diversität und Gleichstellung erhöhen, aber die bekannten Mittel, die es gibt, um das auch tatsächlich umzusetzen, die wurden sozusagen weitestgehend ignoriert und im Gegenteil wurde uns geantwortet, dass sich Kreativität eben nicht quotieren ließe und man immer nach Qualität entscheide, was wiederum, wofür es auch wieder Gegenbelege gibt, zahlreiche, denke ich. Also ich meine, die Zahlen, die sprechen ja dafür, dass es gar nicht sein kann, dass 94% der Drehbuchaufträge für Polizeiruf und Tatort an Männer gingen im 2018 und nur 6% an Frauen. Dazu gibt es genug gut ausgebildete und kreative Frauen, die schreiben können in Deutschland, dieses Argument zu widerlegen.
Was ist denn die Forderung, mit der Sie jetzt verbleiben?
Naja, erstmal, es gibt Instrumente und Wege, an diesen Zahlen etwas zu ändern, die Auftragsvergabe gerechter und nach den Maßgeben der Gleichheit zu gestalten. Und was die Instrumente sind, die die ARD wählt, das ist der ARD überlassen. Es gibt, wie gesagt, die Selbstverpflichtung. Damit hat die BBC zum Beispiel große Erfolge gehabt. Da muss man jetzt noch gar nicht von einer Quote sprechen. Aber die Quote ist natürlich auch ein günstiges Mittel, um Menschen in Positionen zu bringen, die sie eigentlich schon längst innehaben sollten, aber aus strukturbedingten Gründen nicht haben.
Frau Haug, besten Dank fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Sie hören jetzt zunächst was aus einem Game, Destiny 2 nämlich.
Hüter, Augen auf, Hüter. Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst.
Und es gibt jetzt was zu verstehen, was Größeres. Das Bemerkenswerte ist nämlich, wo Destiny 2 hier gespielt wird. Nämlich auf Google Stadia. Also Google macht jetzt auch in Videospielen und zwar nicht mit eigenen Games, sondern mit einer eigenen Spieleplattform, wo man eben Games wie Destiny 2 durchspielen kann. Thomas Ruscher hat Google Stadia für uns getestet und sich auch die Mitbewerber bei dieser Gelegenheit nochmal angesehen. Hallo.
Hallo.
What's Google Stadia?
Also Google Stadia ist erstmal die Idee, dass man überall und jederzeit Videospiele spielen kann. Egal, ob man jetzt zu Hause am Computer sitzt oder unterwegs ist und nur das Smartphone dabei hat. Phil Harrison, der Vizepräsident von Google, der hat das auf der Game Developers Conference zur ersten Präsentation von Stadia so vorgestellt.
Imagine you are watching games on YouTube and you discover the latest Assassin's Creed Odyssey trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly into the game in a browser in as quick as 5 seconds. With no download.
Ja. Da macht sich Begeisterung breit. Also, die Idee ist, man surft im Internet, sieht ein interessantes Spiel, klickt es an und kann sofort losspielen. Egal, ob jetzt am Computer, Handy oder Fernseher. Und das ist ziemlich einzigartig. Aber ganz so weit ist Google Stadia dann halt doch noch nicht.
Ja, wie weit ist es denn?
Ja, also Google Stadia startet im Prinzip in zwei Phasen. In der zweiten Phase, die irgendwann nächstes Jahr startet, dann soll das so funktionieren, wie Phil Harrison das erklärt hat. Also man benutzt den Google Chrome Browser und kann einfach so Videospiele starten. Aber jetzt in der ersten Phase ist Google Stadia im Prinzip noch eine klassische Spielkonsole, naja, wie die PlayStation oder die Xbox. Also für 130 Euro muss ich einen Stadia Controller, also das Eingabegerät, kaufen und Google Chromecast, das ist der Streaming Player. Die kann ich dann an einen internetfähigen Fernseher anschließen und damit Computerspiele streamen.
Also mein Street Fighter 2 Konsum ist ja fest mit Konsole verbunden. Was sollte mich oder auch andere denn motivieren, jetzt auf Streaming überzugehen im Vergleich zu Konsole oder PC?
Ja, die Sache ist, Street Fighter 2 hast du vielleicht auf einer sehr alten PlayStation gespielt.
Das stimmt nicht.
Die Technik im PlayStation. Die Technik in PlayStation, Xbox oder auch im PC, die veraltet ja. Alle paar Jahre braucht man dann neue Technik. Und so ein Streaming-Dienst, der ist theoretisch immer aktuell. Also das Spiel selbst läuft irgendwo in den Rechenzentren von Google mit der aktuellsten, mit richtig fetter Technik. Und ich brauche selbst nur eine solide Internetverbindung. Also mit meinen privaten 50 Megabit zu Hause klappt das ganz gut. Viel schwächer sollte die Verbindung dann aber nicht sein.
Jetzt bin ich über was gestolpert, was in die Kategorie Selbstverständnis vielleicht auch etwas Größenwahnsinn fällt, denn Google Stadia will Netflix für Computerspiele werden. Das verstehe ich nicht ganz, weil Netflix ja eigenen Content auch produziert. Und hier geht es ja nur darum, Games runterzuspielen.
Ja, sowohl als auch. Also so ganz vergleichen kann man es nicht. Also die Streaming-Dienste für Filme und Serien, Netflix, Sky, Amazon Prime und so weiter, die sind nicht mit Game-Streaming-Diensten zu vergleichen. Also das Besondere für Netflix und Co. ist ja, dass es für User für um die 10 Euro pro Monat ein riesiges Angebot an Filmen und Serien bekommt und ganz viel davon auch selbst von Netflix produziert. Bei Google Stadia hingegen muss ich fast alle Spiele selbst nochmal separat kaufen. Es gibt auch so ein paar kostenlose Spiele für Stadia, für alle Spiele, die monatlich 10 Euro bezahlen. Das sind im Moment aber nur 4 Titel, darunter Tomb Raider mit Lara Croft oder Destiny 2, das wir eben gehört haben, also sehr hochwertige Spiele. Aber mit dieser winzigen Auswahl ist Stadia so als Abo-Dienst im Stil von Netflix ziemlich unattraktiv.
Und die Konkurrenz schläft doch auch nicht, oder?
Ja, richtig. Also zuletzt hat Apple mit Apple Arcade eine Spiele-Flatrate gestartet. Die kostet 5 Euro pro Monat. Und damit lassen sich im Moment mehr als 100 Spiele ohne weitere Kosten spielen. Dazu braucht man dann zwar irgendein Apple-Gerät, ein Mac oder ein iPhone. Und die meisten Spiele, das sind auch so kleine Zwischendurchspiele, nicht so die ganz großen Blockbuster-Games. Aber das Angebot ist trotzdem sehr, sehr viel stärker. Und auch die Platzhirsche, Sonys PlayStation und Microsofts Xbox, die bieten Spiele-Abos an, jeweils so um die 10 Euro pro Monat. Und da gibt es dann mehrere hundert Videospiele zum Spielen. Ja, und wie bei Netflix und Co. gibt es dort dann auch Plattformen, die ganz exklusive Spiele, also Spiele, die ausschließlich auf Apple Arcade oder auf der Xbox laufen. Also da gibt es dann die eigenen Produktionen auch.
In diesem ganzen Wirrwarr von Angeboten, was bedeutet das für die Spieler, wenn jede Gaming-Plattform so eigene Computerspiele anbietet?
Na gut, einerseits ist das gut für die Vielfalt, andererseits ist diese Netflixisierung vor allem ärgerlich, wenn man Lust hat, wirklich alles zu spielen, was irgendwie wichtig und interessant ist. Okay, man kann relativ bequem und günstig viele Spiele spielen, aber dann braucht man auch sehr, sehr viele verschiedene Abos. Also wenn man alles spielen möchte, dann braucht man halt für Xbox und Google und so weiter, Stadia, Microsoft, jeweils ein Abo. Das kostet dann auch schon 40, 50 Euro oder mehr pro Monat. Oder die Spieler verzichten halt und begnügen sich mit dem Angebot von einer Plattform und ihrem aktuell abonnierten Streaming-Dienst.
Und die Konsequenz für Spieleentwickler?
Für Spieleentwickler ist die aktuelle Situation, die Apple und Sony und Microsoft, dass sie exklusive Spiele haben wollen, das ist ein Geschenk. Also man kann das gerade sehr schön am Epic Store beobachten. Das ist eine Verkaufsplattform für Computerspiele auf dem PC. Und Epic gibt Spieleentwicklern Geld, auch sehr viel Geld, damit die ihr Game ausschließlich im Epic Store veröffentlichen. Und das macht es halt extrem attraktiv für Entwickler, weil, dann haben sie schon mal Geld und die Entwicklung von ihren Spielen ist schon mal abgesichert. Auf der anderen Seite gibt es auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das ganze Geschäftsmodell mehr so Richtung Spotify abdriftet. Also, dass Spieleentwickler dann Geld bekommen, je nachdem, wie viel ihr Game gespielt wird. Also dann bekommen Entwickler von kurzen Computerspielen weniger Geld und Spiele, in denen man hunderte von Stunden verbringen kann, die werden dann spannender für Entwickler. Und das könnte die Computerspielbranche auch nachhaltig verändern, denke ich. Denn wenn alle Entwickler versuchen, ihre Spiele so zu entwickeln, dass man möglichst lange drin bleibt, dann bleiben die kurzen, intensiven Spiele auf der Strecke. Und trotzdem, bisher ist das so eine Art Goldgräberstimmung. Also diese Dienste sind für Entwickler eine ganz, ganz große Chance, sagt auch Milan Pingel vom Massive Mini Team. Die entwickeln gerade ein Spiel namens Spitlings exklusiv oder erstmal, das soll zuerst erscheinen, auf Google Stadia.
Jede neue Plattform ist immer ein Potenzial für die Erschließung neuer Märkte, um neue Spieler zu erreichen. Speziell bei dieser Plattform ist es jetzt eben so, dass man ja gar nicht wirklich Hardware braucht. Man braucht keine Konsole zu Hause stehen haben. Das heißt, da werden eventuell neue Spieler abgeholt, die vorher noch gar nicht spielen konnten oder wollten, die es einfach mal ausprobieren können.
Ja, es geht also um Aufmerksamkeit. Jeden Tag erscheinen jede Woche Dutzende von Videospielen, weil es so extrem einfach geworden ist, Spiele im Internet zu veröffentlichen. Und als Spieleentwickler muss man schon richtig großes Glück haben, um in dieser Masse von Games überhaupt aufzufallen. Und wenn man dann, wie das Massive Mini-Team, zu den ersten gehört, die auf einer Plattform ein Game veröffentlichen können, dann ist das eine große Chance für die.
Eine Chance. Google, Stadia und andere Gaming-Plattformen auch im Kontext eingeordnet von Thomas Ruscher. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt Cora Knoblauch in den Kulturnachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die belgische Karnevalsstadt Aalst verzichtet auf ihre Auszeichnung als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Der Bürgermeister von Aalst sagte, mit diesem Schritt sei er einer Entscheidung der UNESCO zuvorgekommen. Sie hatte demnach die Streichung des Aalster Karnevals von ihrer Kulturerbeliste bereits vorgesehen. Auslöser der Kontroverse war ein Karnevalsumzugswagen im vergangenen Frühjahr. Dieser zeigte eine Darstellung von Juden auf einem Haufen Geld sitzend. Die UNESCO, die Europäische Union und jüdische Gruppen verurteilten die Darstellung als antisemitisch. Der Bürgermeister von Aalst hatte die Kritik stets zurückgewiesen. Bischof Bode erwartet einen schweren Reformprozess in der katholischen Kirche. Der sogenannte synodale Weg sei anstrengend und brauche Zeit, sagte der Bischof. Bode warnte vor zu hohen Erwartungen auf beiden Seiten. Einen Konsens werde man in vielen Fällen nicht erzielen und mit Minderheitenvoten leben müssen. Der synodale Weg ist ein innerkirchlicher Diskussions- und Reformprozess. Nach einem Einbruch ins Berliner Stasi-Museum am Wochenende bleibt das Museum heute geschlossen. Museumsleiter Jörg Drieselmann sagte dem Tagesspiegel, es handele sich um mehrere Orden, die einen hohen musealen Wert hätten, darunter ein Karl-Marx-Orden, ein Lenin-Orden sowie der Orden Held der Sowjetunion. Nun müsse geprüft werden, welchen Wert die Gegenstände hatten und welche Originale waren. Drieselmann sagte, sein Haus sei nicht das grüne Gewölbe. Als historisches Museum rechne man deshalb nicht damit, dass jemand einbreche. Lehrer sollen im Umgang mit Antisemitismus an Schulen gestärkt werden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Kultusministerkonferenz und die Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten haben dafür eine gemeinsame Arbeitsgruppe einberufen. Sie soll eine gemeinsame Empfehlung für Lehrer erarbeiten und eine Orientierung im Umgang mit den verschiedenen Formen des Antisemitismus geben. Kein Kind werde als Antisemit geboren, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Es müsse alles daran gesetzt werden, Lehrkräfte im Kampf gegen antisemitistische Ressentiments zu unterstützen.
Deutschlandfunk Kultur.
Wie stehen Sie so zur künstlichen Intelligenz? Ich erfreue mich ja regelmäßig an meinen Musikplaylists, die mein Buddy KI ganz automatisiert für mich zusammenwürfelt. Gleichzeitig bin ich etwas skeptisch, was die langfristigen Zukunftsaussichten unseres Planeten durch künstliche Intelligenz angeht. Siehe auch künstliche Intelligenz Skynet in Terminator 3.
Als Skynet ein eigenes Bewusstsein entwickelte, hatte es sich bereits in Millionen von Computern überall auf dem Planeten ausgebreitet. In ganz gewöhnlichen Computern, in Bürogebäuden, in Privatwohnungen, überall. Es konnte nicht abgeschaltet werden. Der Angriff begann um 18.18 Uhr. Der Tag des jüngsten Gerichts. Der Tag, an dem die menschliche Rasse beinahe vernichtet wurde durch Waffen, die sie gebaut hatte, um sich zu schützen.
Skynet in Terminator, künstliche Intelligenz als Garantin der Apokalypse. Aber das ist natürlich eine extrem pessimistische Aussicht. Vielleicht geht's auch anders. Wir schauen jetzt in einen aktuellen Comic-Essay, in dem die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt steht. KI, wir müssen reden, heißt der, rausgebracht im Selbstverlag von Lena Kadrier-Sial und Julia Schneider. Tag, Frau Schneider.
Hallo, Herr Grampes.
Der Terminator, der hat ja schon mal seinen Platz bei Ihnen auch im Schwarz-Weiß-Comic. Ganz am Anfang unter dem Kapitel Lehren aus KI-Film, da ist ein Bild von so einem Terminator-Skelett mit Riesenwumme in der Hand und der bzw. es sagt, hallo, ich bin T-800, bin aus dem Terminator, ich töte Menschen, außerdem handle ich autonom. Ist ganz nett gezeichnet, ich mochte den irgendwie, trotz dieses Inhalts. Also ist es so die grundsätzliche Haltung für Sie, KI, eher nicht so was Beängstigendes oder wie?
Ja, das haben Sie schon gut auf den Punkt gebracht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Technologie erstmal nicht negativ oder positiv ist, sondern die Ziele, die wir als Menschen erreichen wollen und wofür wir Technologie nutzen. Und wenn wir gerne mit Killerrobotern andere Menschen töten wollen, dann können wir das jetzt noch nicht, aber in absehbarer Zukunft wahrscheinlich über Exoskelette und Drohnen relativ gut machen. Die Frage ist, eben, ob wir überhaupt das machen wollen als Menschen. Also die Technologie sehe ich erstmal neutral.
Nun ist KI ja ein wahnsinniges Abstraktum. Wie haben Sie sie denn verbildlicht?
Da ehrlich gesagt gehen die ganzen Credits an meine Co-Autorin Lena Kadriesiel. Die ist der künstlerische Part des Comics. Ich habe eben die Storyline, den Content gemacht. Und die hat wunderbare Bilder dafür gefunden. Also wir haben bewusst Katzen-Content eingebaut. Es gibt Babuschkas heißen die, glaube ich. Für Deep Learning haben wir diese zusammensteckbaren Matrioschkas ist zum Beispiel ein gutes Bild, um das Bild künstliche Intelligenz, Machine Learning, diese ganzen Buzzwords, Deep Learning zu erklären, weil eben künstliche Intelligenz ein sehr breiter Begriff ist, den ja die Fachleute gerne auch gar nicht benutzen. Die sprechen dann von Algorithmen oder algorithmenbasierter Entscheidungsbildung. Und da drin ist eben so eine Technik von KI, nämlich Machine Learning, also wo wir Maschinen trainieren mit Daten. Und da drin ist nochmal Deep Learning, wo die das dann relativ autonom machen.
Wieso haben Sie denn KI zur Comic-Heldin gemacht?
Also tatsächlich ist erstmal ganz banal, dass ich sehr, sehr gern Comics mag, persönlich. Und die selber auch zu Hause schon lange zeichne, also seit 10 Jahren oder sowas. Und in meinem letzten Job, da habe ich in der Data Science Agentur gearbeitet, und da hatte ich viel mit KI, mit der sogenannten KI zu tun, auch mit Leuten, die sich damit nicht so gut auskannten bei Kundengesprächen und bei Partys und eben bei diesen Gesprächen ist mir oft aufgefallen, die Leute haben zum Teil falsche Ängste, die nicht unbedingt eintreffen, zum Beispiel eben dieser autonom handelnde Killerroboter aus den Filmen, ne? Ich sehe allerdings andere Themen bei KI, zum Beispiel eben das Problem Datenschutz oder Nachhaltigkeit, eine mangelnde Diversität. Und darüber haben sich die Leute dann weniger Gedanken gemacht. Und dann dachte ich, bringe ich das doch mal zusammen und versuche mal niedrigschwellig, spielerisch auch, einen Beitrag, einen Diskussionsbeitrag zu leisten, eine Contribution to the Debate.
Was ist denn bei der KI? Da gibt es ja einen breiten Überblick bei Ihnen. Sie erklären die Grundlagen, Beispiele für KI, Chancen und Risiken. Dann gibt es noch einen Ausblick. Was ist denn in dieser gesamten Zeitspanne für Sie der interessanteste Punkt gewesen oder so ein Aha-Erlebnis in der Erstellung dieses Comics?
Gute Frage. Ich habe mich, als ich den Comic erstellt habe, mit ganz vielen Leuten aus der sogenannten digital interessierten Gesellschaft getroffen. Also ich habe viel, Chaos Computer Club, Netzpolitik oder auch andere feministische Zusammenhänge. Und da gab es immer wieder ganz spannende Sachen. Was mir persönlich wirklich neu war, war, wie viel Energie KI benötigt. Und das hat mir tatsächlich nochmal ziemliche Gedanken gemacht, als ich mich damit beschäftigt habe.
Gibt es da auch ein Beispielbild aus dem Comic?
Ja, wir haben ein Thema zur Nachhaltigkeit, eine Seite zur Nachhaltigkeit. Und da hat Lena eben den Moloch gemalt. Also als ich dann eben nochmal aufgeschrieben habe, wie viel Energie diese Data Center alleine brauchen, auf denen die künstliche Intelligenz im Sinne des Deep Learning trainiert wird, da hat sie eben so ein Energiemoloch gemalt, was ich sehr, sehr treffend fand. Und unser Gehirn ist tatsächlich ein sehr sparsames, energiesparsames Intelligenzinstrument und ich würde dafür plädieren, das durchaus öfters einzusetzen.
Keine Einwände von dieser Seite. Im Großen und Ganzen, finde ich, wirkt es ziemlich ausgewogen, was Sie da machen in dem Comic, weder apokalyptisch noch technologie-euphorisierend. Wen soll es denn ansprechen? An wen haben Sie sich imaginiert als Publikum für diesen Comic?
Tatsächlich habe ich an mich und meine Freundinnen gedacht. Das war ja so ein Projekt, was nicht von langer Hand als Bestseller geplant war, sondern ich habe gedacht, ich mache jetzt diesen Comic. Das ist irgendwie eine lustige Idee. Und am Schluss, wenn ich froh bin, dann lesen den 200 Leute. Fand ich super. Inzwischen haben wir 50.000 Zugriffe auf der Website oder sowas. Es hat so ein bisschen meine Erwartungen gesprengt. Deswegen habe ich es tatsächlich für mich und meine Freundinnen und Freunde, die sich nicht so tief mit KI auskennen, geschrieben. Und auch für meine Data Science-Freunde, die zum Teil eben ein bisschen betriebsblind sind und Sachen, die wirklich die Gesellschaft betreffen, wie Nachhaltigkeit oder Feminismus oder Datenschutz, dann doch nicht so auf dem Schirm haben.
Wie sind denn die Rückmeldungen bisher?
Sehr positiv. Also das hängt auch, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber den englischen Comic gibt es ja tatsächlich unter dem Titel We Need to Talk AI, auch unter einer Creative Commons Lizenz kostenlos zum freien Download. Wenn es nicht kommerziell ist, darf das jeder lesen, weiterverbreiten, als Lernmaterial nutzen. Und wir haben da wirklich total gute, positive Rückmeldungen. Und es wird inzwischen tatsächlich auch ins Slowenische und Französische und Spanische übersetzt. Ja, es ist ein tolles Experiment, in so einer Form auch zu veröffentlichen.
Was meinen Sie, könnte KI über Ihren Comic denken, sich wo vielleicht vernachlässigt oder ungerecht behandelt fühlen?
Also ich glaube, ich habe eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, vielleicht mache ich das irgendwann mal, die Antwort dazu zu malen als Comic, dass die KI dann sagt, okay, lass uns reden und uns dann halt auf unsere ganzen Mankos oder Missstände hinweist und sagt, ja okay, wenn ihr ernst seid, ne, wenn ihr zum Beispiel ernst meint, den Planeten retten zu wollen, seid ihr sicher, dass ihr da gerade auf dem richtigen Track seid? Das wäre eigentlich ganz lustig.
KI, wir müssen reden. Das ist jetzt erstmal der Aufschlag vor dieser Antwort. Comic-Essay über künstliche Intelligenz. 56 Seiten kosten 12,99 Euro. Frau Schneider, danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich finde, die besondere Magie liegt ja im morgendlichen Griff zum Adventskalender. Ja? Den sollte es auch für die anderen Monate geben. Mit einem Stück Schokolade beginnt der Tag freudig. Und hier im Deutschlandfunk Kultur bleibt er es dank selbigen natürlich auch. Das öffentliche Bewusstsein und die Drag Queen, die stehen ja gerade in einer ungewohnt präsenten Verbindung miteinander. Heidi Klum und Queen of Drags auf ProSieben sei Dank. Dort wird ja selbige gerade ermittelt, also die Queen of Drags. Wir wollen jetzt mal fernab so privatfernsehlicher Krawallformate, ja, wollen wir anlässlich selbiger allerdings Ihnen nun Florian vorstellen. Genau, und das mache ich genau jetzt. Florian, Porträt einer Drag-Queen-Einsteigerin.
Hier in meinem Schrank. Guten Abend. Ich habe so ein paar Röcke, ein paar Kleider, eine Jacke, ein paar Oberteile, ein paar Schuhe. Und dann kann man ein bisschen gucken, was möchte ich heute für einen Look machen.
Florian steht vor seinem Kleiderschrank. Am Abend will er sich zum zweiten Mal als Drag vor ein Publikum wagen.
Was habe ich denn heute? Ja, ich habe hier so eine ganz schöne Perücke. Rot, schulterlang, so eine Art Bob mit einem Pony. Die wollte ich tragen heute. Mal gucken, ich hoffe, sie fällt mir nicht vom Kopf.
Jetzt muss er noch die Songs üben, zu denen er später performen will. Und dann noch das Make-up. Mehrere Stunden braucht Florian dafür.
Ist das, was ich als Kind eigentlich auch schon gemacht habe. Ich habe mich gerne geschminkt, habe irgendwie Kleider angezogen und performt zu, keine Ahnung, Britney Spears damals oder ich glaube Believe von Cher war so die erste CD, die sich meine große Schwester gekauft hatte. Man merkt ja leider dann doch relativ schnell, dass es nicht so ankommt, so eine Art zu sprechen, zu bewegen. Verhaltensweisen, die klassisch als feminin gelten. Das war, glaube ich, in der 7. Klasse oder so und habe ich, ach Gottchen, oder sowas gesagt. Und dann hat mich irgendein Mitschüler gefragt, ob bist du schwul oder so. Und das war natürlich für mich damals ein Riesending. Also ich meine, wenn man in einer homofeindlichen Gesellschaft irgendwie sozialisiert wird, dann geht das natürlich an einem selber und den, wie man über sich selber denkt, ja auch nicht spurlos vorbei.
Florian brauchte Zeit, um sich zu outen als schwuler Mann. Einen Umzug in die Großstadt Leipzig, einen neuen Freundeskreis, eine Psychotherapie. Und irgendwann kam der Mut zurück. Jetzt, mit 28, genießt er es, seine schwule, queere Seite offen zu zeigen. Die Drag-Auftritte in Make-up und Lackschuhen helfen ihm dabei.
Du kannst dich nicht verstecken. Du hast dich entschieden, jetzt hier zu sein und sichtbar zu sein und präsent zu sein. Und das ist dann natürlich auf eine Art und Weise auch total befreiend, weil du halt denkst, okay, also jetzt muss ich halt auch nicht mehr versuchen, auf irgendwas Rücksicht zu nehmen, weil es ist zu spät. So. Einfach nicht drüber nachzudenken, in welchem Raum bewege ich mich gerade, wie sollte ich mich irgendwie verhalten, ne? Weil ich irgendwie abwägen muss, ob ich gerade vielleicht auch einfach sicher bin. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, was man, glaube ich, als queerer Mensch sehr selten hat. Das fühlt sich sehr gut an, auch wenn es dann vielleicht nur für 5 Minuten ist.
Für Florian ist Drag ein Hobby. Im Alltag würde er dagegen nicht mit Make-up auf die Straße gehen. Auch weil er Angst hat, deswegen angepöbelt zu werden.
Du musst ja nicht mal krass geschminkt sein. Das ist halt schon, wenn du nur irgendwie, du hast irgendwie eine Jacke an, die irgendwie zu pink ist oder so, dass du selbst das irgendwie anscheinend schon zu provozierend ist für manche Menschen.
Dass Florian sich auf die Bühne traut, hat auch mit den Drag-Serien der letzten Jahre zu tun. Vor allem RuPaul's Drag Race, die US-Show, in der Drag-Queens gegeneinander antreten, seit über 10 Jahren um den besten Style und die beste Performance konkurrieren. Das deutsche Remake mit Heidi Klum, das seit Mitte November auf ProSieben läuft, überzeugt Florian dagegen nicht so. Queen of Drags!
Ah ja, ne? Heidi ist natürlich auch ganz energetisch. Oh ja, ne? Klingt jetzt halt irgendwie ganz toll, aber irgendwie ist es halt auch so, das ist so dieses Feigenblatt, ne? Also jetzt kann sich ProSieben oder Heidi Klum irgendwie damit so schmücken, also mit diesen, wir brechen Normen oder sowas, aber eigentlich vermarkten sie da halt eigentlich auch eine queere Kultur für ein heterosexuelles Publikum und so weiter, aber es gibt sich halt diesen progressiven Anstrich, den es aber nicht unbedingt verdient hat. Nichtsdestotrotz, mich hätte das als Teenager auf jeden Fall erreicht, wenn bei ProSieben so eine Show gelaufen wäre und ich glaube, es wäre cool für mich gewesen.
Es ist kurz nach Mitternacht, eine Bar im Westen von Leipzig. Stylische Beleuchtung, Bier und Cocktails kosten hier etwas mehr als anderswo im Viertel. Drag-Partys gibt es hier erst seit kurzem, voll ist es trotzdem. Florian ist eine von drei Drags, die heute auftreten.
We are all very excited, what will happen. Let's welcome Erna, Erna, Erna.
Das ist Florians Drag-Name. Er steigt auf die Bühne, die nicht mehr als eine Bank ist, mit schwarzen Lackstiefeln bis zum Knie, Lidschatten und der roten Perücke. Verführerisch schaut er in die Menge, die Hände am Kragen des Kunstpelzmantels und bewegt die Lippen zum Song von Donna Lewis. Und dann reißt er den Mantel auf. Plötzlich steht er nur noch im Slip vor der Menge und räkelt sich wie Christina Aguilera im Musikvideo zu Dirty, twerkt, springt in den Spagat. Nicht immer passen die Lippenbewegungen so ganz genau zum Text, aber das ist auch nicht so wichtig. Für Florian ist dieser Abend ein Erfolg.
Es muss halt irgendwie nicht perfekt sein oder so, sondern es ist halt einfach schon geil, dass da jemand sich so auf die Bühne stellt und da halt irgendwie Spaß hat und performt. So eine feminine Art oder so, für die man ganz lange leiden musste und fertig gemacht wurde. Und sich das so anzunehmen und so stark da drin zu sein und das zu feiern, da finde ich, liegt halt ganz viel Kraft. Und dann sitzt vielleicht die Perücke nicht ganz perfekt.